Also wir werden jetzt heute Apostelgeschichte 6 betrachten und wenn es klappt, wenn Wieland gesund ist, nächsten Sonntag dann sein Predigtext, das ist über Stephanus. Also wer eine Bibel da hat, schlag doch auf Apostelgeschichte 6. Ich lese die ersten 7 Verse. Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Wahrheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Peremas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Soweit der Text. Was ist hier das Problem? Ich sehe da 5 Probleme drin. Ja, Sigi? Überlastung, genau. Überlastung und zwar eigentlich aus einem schönen Grund. Ein Problem war, die Gemeinde oder wurde dadurch verursacht, dass die Gemeinde wuchs. Das heißt, die Gemeinde, da kamen so viele Leute dazu und da heißt es in Vers 1, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs. Die Form passte nicht mehr, die Struktur, und es gab Probleme. Ein zweites Problem war, dass da verschiedene Kulturen in der Gemeinde waren. Ist es gut, wenn verschiedene Kulturen sind? Ja. Und die Spannungen sind vorprogrammiert. Da waren die Hellenisten gegen die Hebräer. Also da werden 2 Lager beschrieben, auch Vers 1. Quasi die Einheimischen und die Zugrassen. Die Juden, die aus dem Ausland kamen und die größtenteils nicht Aramäisch sprachen, also nicht diese Sprache konnten. Und das gab Spannungen. Dann das dritte Problem, auch Vers 1, dass die Leute, die die Hellenisten übersehen haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, du setzt dich ein für andere und dann reicht es doch nicht. Und dann reklamieren die Leute doch. Also die haben irgendwie diese Witwen übersehen und jetzt stehen sie am Pranger. Also ein drittes Problem. Ein viertes natürlich die notleidenden Witwen. Es gab keine Witwenrente und Witwen war es auch verboten zu arbeiten. Ihre einzige Versorgung waren die Kinder. Aber wenn die nicht da waren, dann hatten sie wirklich ein Problem. Und das fünfte Problem, das Murren. Die Hellenisten, also die griechisch sprechenden Juden, murrten gegen die aramäisch sprechenden. Die Ausländer murrten gegen die Einheimischen. Was Murren bedeutet, ich möchte etwas auf das Wort kommen, das sehen wir in Judas 16. Ja, das sind Murrende, die sich bitter über Gott beklagen und mit ihrem Schicksal nie zufrieden sind. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selber erhoffen. So erklärt die Bibel Murren. Und wenn wir im ersten Teil der Bibel schauen, im Alten Testament, sehen wir, Gott hat das Volk auserwählt, das Volk Israel. Er hatte Weltgeschichte vor. Er wollte die Weltgeschichte prägen durch sie. Er hat sie rausgewählt, um etwas Besonderes und ein besonderer Segen zu sein. Und sie strauchelten am Murren. 10 Stellen werden uns beschrieben in 4. Mose, wo sie gemurrt haben. Immer wieder in diesem Sinn gemurrt. Und durch das Murren haben sie ihren Auftrag verloren. Das Murren war der Grund, dass Gott sie nicht gebrauchen konnte. Dass sie ihr Ziel nicht erreichten. Dass sie nicht ins verheißene Land kamen. Und das Alte Testament macht auch klar, zum Beispiel in 2. Mose 16, das Murren, das nimmt Gott immer persönlich, weil der Murren ist immer gegen Gott, schlussendlich. Was in diesen 10 Stellen auch interessant ist und beim Studium einfach hervorsticht, alle Murren, die aufgezählt werden, waren in Gemeinschaft. Bei allen 10 Stellen, ich habe sie im Skript, einmal war es Miriam und Aaron, dann waren es die 10 Kundschafter, dann die Rotte Korachs oder das ganze Volk Israel. Es werden nur Gruppen erwähnt, die gemurrt haben. Was ist denn mit Klagen? Also Murren ist offensichtlich falsch. Was ist mit Klagen? Dürfen wir klagen? Ja, das kam schnell. Ja, super. Genau, zum Beispiel im Predigerbrief, das finde ich interessant. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und dann Zeit fürs Gebären, Zeit für Sterben und dann werden einige Dinge aufgezählt und unter anderem Zeit fürs Klagen. Und Zeit fürs Tanzen. Gott macht klar, es gibt Zeiten fürs Klagen. Wir dürfen klagen. Und da finde ich es auch interessant, die Klagepsalmen. Es gibt ziemlich viele Klagepsalmen. Und das ist eine Riesenhilfe auch für uns zum Klagen. Wir können uns nämlich in diesen Psalmen entlang angeln. Und die haben oft denselben Aufbau, hochspannend. Und was ich auch spannend fand, es gibt praktisch gleich viele Klagepsalmen in Gruppen, also für kollektive Klagen. Auch spannend, dass wir das in der Bibel haben. Auch das habe ich im Skript aufgeführt. Das kann eine Riesenhilfe sein, eben zu klagen. Gegen Mitchristen wird das Klagen verboten. Das im Neuen Testament, zum Beispiel im Kolosserbrief oder 1. Petrusbrief, das ist nicht erlaubt. Aber das Klagen an sich, gibt es Zeiten dafür. Jetzt aber zu den Witwen. Zurück, die Witwen, die klagten nicht, die murrten. Und sie machten dabei genau das, was ich auch jeweils mache. Sie geben einen Grund für ihr Murren an. Was geben sie an? Weshalb murren sie? Weil sie übersehen wurden, genau, vernachlässigt. Stimmt das? Murren sie wirklich wegen dem? Oder war da doch ein anderer Grund? Und das hat mich total fasziniert. Ich werde den Verdacht nicht los, dass Lukas, der Schreiber, wirklich ein, ja, Schlitzohr ist falsches Wort, aber der hat es wirklich dick hinter den Ohren, so kann ich mal sagen, weil jetzt müssen wir mal beobachten, was er unmittelbar vor diesem Vers geschrieben hat, unmittelbar vor Kapitel 6. Ich habe es auch auf Folie. Da werden die Apostel, Petrus und die Apostel beschrieben, wie sie da vor dem Gericht waren, von den religiösen Führern. Und da steht, und der Hohe Rat, das ist das Gericht, riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Die Apostel waren über diese Gemeinde ungesetzt schreckliche Vorgehen empört und begannen, gegen die religiösen Führer zu murren. Nein, stimmt nicht. Was jetzt folgt ist, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Also sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt wurden, Schmach zu leiden. Schmach bedeutet, dass ihnen die Ehre genommen wurde. Also sie waren voller Freude, dass ihnen die Ehre genommen wurde, dass sie entehrt wurden, diskriminiert, benachteiligt, ungerecht behandelt. Und sie murrten nicht, sondern sie freuten sich. Und das nun ist wirklich unmittelbar vor der Beschreibung der Witwen niedergeschrieben. Und das finde ich spannend. Ohne Worte macht hier Lukas klar, Murren hat nie mit äußeren Umständen zu tun. Die äußeren Umstände, das sind Auslöser. Die Witwen wurden ungerecht behandelt. Ist das traurig? Ja. Ist es fehlerhaft? Ja. Ist es ein Grund zum Murren? Nein. Mangel ist nie ein Grund zum Murren. Hinter dem Murren steht oft, ja, ich werde nicht beachtet und deshalb fühle ich mich nicht geachtet. Ich werde nicht so behandelt, wie ich es verdiene. Also das Murren ist oft ein Thema der Wertschätzung. Aber für einen Christen ist es absurd, sich nicht wertgeschätzt zu fühlen. Wenn du ein Kind Gottes bist, hat der Vater im Himmel dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat seinen Sohn für dich hingegeben. Der Sohn hat in Gethsemane darum gefleht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater sagte, nein. Aus Liebe zu dir und zu mir. Und dann starb der Sohn, freiwillig. Und er erklärt dich und mich, alle, die wir ihm nachfolgen, zu Kinder, zu Erben. Und jetzt jammern wir und sagen, oh, ich bin halt nichts wert, ich bin so arm, ich wurde übergesehen. Murren zeigt, dass wir nicht verstanden haben, was Christus für uns getan hat. Murren in der Bibel ist nie okay. Es ist immer falsch. Egal, was der Anlass ist, der Grund des Murrens liegt bei mir, nicht beim Anlass. Und egal, wer mich zum Murren bringt, mein Murren richtet sich immer gegen Gott. Murren tue ich nur deshalb, weil mir nicht bewusst ist, wer ich in Christus bin. Aber das Gegenteil ist auch befreiend. Wenn mir bewusst ist, wer ich in Christus bin, werde ich entspannt. Ich muss nicht die ganze Zeit gucken, ja, erwähnt er mich, wie reden die anderen über mich, werde ich beachtet? Ich weiß, wer ich bin und wer ich nicht bin. Was mich jetzt begeistert, ist die Reaktion dieser Gemeindeleitung. Die wussten, die Witwen, die sündigen. Es ist nicht okay. Der Anlass war schlimm. Also übersehen zu werden in dieser Not, das war nicht okay. Aber ihre Reaktion war Sünde. Und was machen sie? Sie halten keine Moralpredigt. Kein Wort. Sie sprechen die Sünde nicht mal an. Sie suchen auch nicht das Gespräch mit den Mitarbeitern, die diese Witwen vielleicht nicht ganz zufällig übersehen haben. Sie sagen aber auch nicht, okay, wir kümmern uns um die Versorgung. Was machen sie? Zwei Dinge. Sie verändern die Struktur so, dass dieser äußere Anlass, der diese Witwe in Not brachte, möglichst vermieden wurde. Sie veränderten die Struktur, indem sie Mitarbeiter anstellten. Und das Zweite, sie behielten sich diese Zeit vor, weiter das Wort Gottes zu studieren, zu lehren, zu beten, damit diese Witwen durch, oder natürlich nicht nur die Witwen, durch die Verkündigung innerlich weiterkommen und die innere Ursache finden und geheilt werden. Also sie helfen durch die Struktur äußerlich und durch das Verkündigen des Wortes Gottes und das Gebet innerlich. Ich finde es so weise, und es gibt ein geniales Bild in der Bibel, das mir oft hilft, auch in der Seelsorge, weil das genau das widerspiegelt. Der Mauerbau von Nehemia. Nehemia bekam die Nachricht, dass seine Stadt Jerusalem absolut zerstört ist. Und wenn wir sein Gebet lesen, er geht ins Gebet, und wenn wir das lesen, merken wir, dass er sofort checkt, was da die Ursache dieser Zerstörung ist, nämlich die Sünde von Israel, dass sie ständig gegen Gott sündigten und dass das eine Strafe war. Das sehen wir in seinem Bede. Also er hört, Jerusalem ist zerstört und er weiß, Ursache ist das Volk selber. Sie leben in Sünde. Was macht er jetzt? Er reist hin nach Jerusalem und er hält keine Predigt. Nichts. Er sagt nicht, hey, ihr seid, das ist zerstört, weil ihr gesündigt habt. Er geht auch nicht hin und baut zuerst einen Altar oder den Tempel. Nein. Was macht er als Erstes? Was baut er als Erstes? Die Mauer. Die schützende Mauer. Und dann die Tore. Und dann üben sie, die Tore zu öffnen, zu schließen. Das heißt, er baut zuerst den Schutz, die Schutzmauer. Und dann üben sie, dass sie fähig werden, wen lassen wir da rein und wen nicht. Und wann lassen wir Leute rein und wann nicht. Und erst dann ist wahrscheinlich auch das Volk fähig, überhaupt auf mehr zu hören. Erst dann nämlich beginnt er zu predigen. Erst dann beginnt er, Gottes Wort zu verkündigen. Und da ist auch spannend, wenn ihr das mal nachlesen wollt, in Kapitel 8 begreifen sie zuerst intellektuell, okay, was sie hören, und dann später emotional und gehen emotional auf das Wort Gottes ein. Und dann in Kapitel 10 haben wir ein Volk mit neuen Visionen, mit neuen Zielen, mit neuen Perspektiven. Bildlich gesprochen machen das die Apostel. Sie bauen eine Mauer, eine schützende Mauer, nämlich indem sie die Versorgung möglichst gewährleisten, dass diese Witwen Nahrung haben und dann predigen sie und helfen innerlich zu wachsen. Und das begeistert mich. Was ich aus diesen Versen mitnehme, sind zwei Dinge. Murren ist nie okay. Nie. Immer wenn ich murre, ist das eine Viruswarnung aus dem Alten Testament. Hey, stopp, ich bin von einem Virus befallen. Gebe nicht den äußeren Umständen Schuld. Das Problem bist du. Das trifft genauso für mich zu. Bringe die Klage vor Gott, vielleicht eben mit Anleitung von den Klagepsalmen her, und beschäftige dich mit dem, was du in Christus bist. Und das Zweite, was ich mitnehme, verletzte Menschen brauchen oft zuerst eine Mauer, eine Schutzmauer. Und das gilt nicht nur für Menschen, für uns jetzt in der Gemeinde, für Christen, das gilt auch für Nichtchristen. Ich arbeitete eine Zeit lang mit der Heilsarmee zusammen in der Schweiz. Wir gingen so ins Rotlichtmilieu von Zürich. Und die hatten ein Motto, das hat mich fasziniert, und die haben es immer noch: Suppe, Seife, Seele. Und sie sagen, zuerst kommen wir mit Suppe, weil ein hungriger Magen, der kann nicht auf das Evangelium hören. Und die haben diese Suppenverteilungen in Zürich oder auch in anderen Städten. Und dann sagen sie Seife, die Pflege, und sie haben so Obdachlosenheime oder so Brockenstuben und so weiter. Die sagen, die müssen zuerst mal irgendwie leben können. Und dann Seele. Und sie haben Gottesdienste. Und ich glaube, das ist ganz, ganz eine große Hilfe, und mich begeistert es.